Diese Woche habe ich im Buch Habakuk im Alten Testament gelesen. Und da in unserer deutsch-persischen Bibel nur das Neue Testament ist, habe ich jetzt die Bibelstellen ausgedruckt. Ich weiß, dass ihr habt eine richtige ganze Bibel, ihr könnt das dann auch in eurem Buch lesen, aber für die anderen, da braucht ihr nicht nachschlagen. Ja, Habakuk, ein ganz schwerer Name für mich. Das ist ein kleiner Prophet, ein sogenannter kleiner Prophet. Der war jetzt nicht kleiner als die anderen oder sein Dienst war auch nicht kleiner, sondern es ist ein kleines Buch. Es sind auch nur 3 Kapitel und die kleinen Propheten, die sind ganz am Ende vom Alten Testament. Es war aber jetzt nicht so, dass der Habakuk gelebt hat in der Zeit kurz bevor Jesus kam, sondern so ungefähr so 615 bis 605 Jahre vor Christus hat er gelebt. Und das war eine Zeit, da hieß das Volk noch die Juden. Das waren die Judah, ne? Das Volk Judah war das. Habakuk war also aus dem Volk Judah. Und er war ein gottesfürchtiger Mann. Aber sein Volk hatte sich sehr, sehr weit von Gott, von Jahwe entfernt. Und es ging sogar so weit, dass die sich Götzenbilder gemacht haben, die sie angebetet haben. Und Habakuk hatte den Ruf, für sein Volk von Gott zu sprechen. Und Gott hat Zorngerichte angekündigt. Aber das ist jetzt gar nicht das, was ich heute Morgen so hervorheben möchte, sondern beim Lesen von diesem kleinen Brief, also von diesem kleinen Kapitel in der Bibel, ist mir sehr, sehr aufgefallen, wie es Habakuk gegangen ist in dieser Zeit der Bedrückung und der Gottlosigkeit und wie er sich verhalten hat. Und ich weiß, dass ganz viele hier, die heute Morgen hier sitzen, im Prinzip in der gleichen Situation sind. Auch mit schwierigen Umständen, oft so, dass man denkt, Gott ist gar nicht da, wir sehen ihn nicht, wir merken nicht, dass er was tut. Den Gottlosen geht es besser. Wir haben das ja in allen Bereichen, ob es nach Arbeitsplatzsuche geht, Wohnungssuche, Gesundheit, wir sehen ganz oft, wir sind Gott treu und wollen ihm nachfolgen und wir haben Schwierigkeiten und andere, die gar nicht nach Gott fragen, haben diese Schwierigkeiten nicht. Und in dieser Situation war auch der Prophet Habakuk, als er Gott gesucht hat. Und wir können das mal aufschlagen. Es geht gleich am Anfang los. Also es ist ganz kurz vorm Neuen Testament. Für die, die das nicht so genau finden, also ziemlich hinten im Alten. Und ich lese euch mal Habakuks Klage vor. Das ist der Vers 2. Wie lange noch, Herr, soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrscht Zerstörung und Gewalt. Schreie ich zu dir, doch du greifst nicht ein. Warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt. Zank und Streit erheben sich. Das Gesetz, also Gottes Gesetz, das mosaische Gesetz, findet bei uns keine Beachtung mehr und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Die Bösen umzingeln die Unschuldigen und das Recht wird in Unrecht verdreht. Ja, könnte meinen, der redet von heute. Es ist eine Situation, wie wir sie eben auch oft erleben. Damals die Menschen haben sich abgewendet von Gott und führten ein gottloses Leben. Dementsprechend ging es ungerecht zu, weil keiner mehr nach dem Gesetz von Gott fragte oder darauf geachtet hat. Es war egal. Und Habakuk denkt, das ist einfach nicht fair und er wendet sich an Gott. Das kennen wir, glaube ich, auch gut. Es ist oft so, dass Menschen nicht fair mit uns umgehen. Oder dass wir in Umständen sind, die uns behindern. Und es scheint, als würde alles Kopf stehen, als wäre alles gegen uns. Und den Ungerechten, den Gottlosen geht es besser als uns, die wir Gott suchen. Und wir fragen uns auch vielleicht, so wie Habakuk gefragt hat, siehst du mich überhaupt noch, Gott? Oder hast du mich schon vergessen? Ne, Habakuk hat ja auch gesagt, ohne dass du mich hörst. Ich schreie um Hilfe, ohne dass du mich hörst. Und so fühlen wir uns auch manchmal, wenn sich Dinge überhaupt nicht verändern und wir schon lange für was beten. Wir schreien um Hilfe und wir denken, Gott hört uns nicht. Interessant finde ich hier, wie Habakuk mit dieser Situation umgeht. Und er macht das einzig Richtige. Er wendet sich an Gott. Na, er hat erstmal Gott gesagt. Und er hält das aus in Demut und aber auch im Glauben. Also er wendet sich an den, wo er denkt, der ihn hört. Und Gott antwortet ihm. Gott verspricht ihm, dass er noch eine Wende erleben wird und die Situation sich für ihn ändert. Gott sagt ihm, dass er die Babylonier schickt, um sein ungerechtes Volk Juda zu schlagen. Was jetzt allerdings dumm ist, Habakuk ist selber jemand aus diesem Volk und er weiß, was das bedeutet, wenn dieses Rachegericht kommt, es wird jeden treffen. Und ganz interessant ist wieder, wie Habakuk jetzt hier reagiert. Das ist der Vers 12. Herr, bist du nicht von alters her mein Gott? Nein, wir werden nicht sterben. Herr, bist du nicht von alters her mein Gott? Schon seit Generationen, schon der Gott meiner Väter und Vorväter? Nein, wir werden nicht sterben. Habakuk kennt Gott und er vertraut ihm. Er vertraut, dass er, weil er gerecht ist, nicht umkommt. Und weil er seinen Gott kennt, kann er das sagen. Wenn er jetzt ein Gottesbild hätte von einem Gott, der ihn wirklich nicht sehen würde, hätte er das nicht gesagt. Und er schüttet weiterhin sein Herz bei Gott aus. Im Vers 13. Warum aber siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt? Also es ist völlig legitim, Gott so eine Frage zu stellen. Wo bist du? Warum machst du nichts? Wir müssen uns nicht immer zwingen und zu sagen, es ist alles gut. Und wenn es in unserem Herzen so brodelt. Ne? Gott will, dass wir ehrlich sind mit ihm, dass wir uns ja vor ihm öffnen, unser Herz ausschütten und sagen, was uns bedrückt, was uns ärgert, wo unsere Ängste sind, wo wir Angst haben, was uns Sorgen macht oder was uns schwerfällt, welche Situationen uns gerade zu schaffen machen. Wir sollen ehrlich sein vor Gott. Wir dürfen auch ruhig sagen, ich merke gar nicht, dass du da bist. Ich merke nicht, dass du handelst. Das ist ehrlicher, als sich abzuwenden oder es aufzugeben. Weil solange wie du mit Gott darüber, verhandelst, ne, bist du im Gespräch mit ihm, bist du dran an ihm. Und wenn du an ihm dran bist, ist er auch an dir dran. Also nachdem Habakuk sein Herz ausgeschüttet hat, fängt er nicht an, selber was zu unternehmen, sondern er begibt sich in die Ruhe und er wartet. Weil Gott hat gesagt, ich werde was tun. Und wie sieht das Warten aus von Habakuk? Gehen wir mal ins zweite Kapitel. Ganz am Anfang. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Also, was macht Habakuk? Er geht auf seinen Wachturm und hält Ausschau. Und er sagt, ich will abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Was drückt das aus? Also, das Erste ist erstmal das Vertrauen, ne? Ich will abwarten, was der Herr auf meine Klage antwortet. Er vertraut darauf, dass Gott ihm antwortet. Und auch eine Gelassenheit. Er geht auf seinem Wachposten und sagt, ich will abwarten. Und Gelassenheit heißt auch, ich werde nicht selber jetzt irgendwas tun, für mich sorgen, sondern ich werde abwarten. Aber auch eine Aufmerksamkeit, weil, wenn ihr genau hinguckt, er geht auf den Wachturm. Ne? Er sagt nicht, ich grab mich in eine Höhle ein und verstecke mich und warte, sondern ich gehe auf den Wachturm. Und Wachturm bedeutet, ich bin wach, ich passe auf. Ich schaue weit. Was würde das jetzt für uns bedeuten? Wir haben ja keine Wachtürme mehr vor unserem Haus stehen, wo wir weit gucken können, ob sich irgendwas ereignet. Was ist unser Wachturm? Ich denke, das bedeutet, dass wir aufmerksam sind, geistig wach sind, dass wir nicht schlafen, also nicht abschalten quasi und so vor uns hindösen, sondern dass wir beobachten, was passiert, dass wir Gottes Nähe suchen, an ihm dran sind und dass wir wachsam sind und aufpassen, was passiert. Also nicht schlafen, sondern geistig wach sein. Hören, was der Geist uns sagt, im Kontakt sein mit Jesus. Wenn Habakuk sagt, dort will ich warten, was der Herr mir sagt, dann ist das der Ort, wo Gott ihm begegnet. Und darum sollen wir auch den Ort suchen, wo wir Gott begegnen. Das kann das Wohnzimmer sein oder der Wald, wenn man da gerne spazieren geht und seine Ruhe hat und mit Gott redet oder wo auch immer du Gott begegnest. Das ist dein Wachturm. Und Gott kommt mit einer Antwort. Gott kommt immer mit einer Antwort. Aber Gott sagt auch, nicht nur das, was passieren wird und er handeln wird, sondern er sagt auch, dass es noch eine Weile dauern wird. Er sagt, du kannst darauf zählen, denn es ist keine Täuschung. Also Gott hat ihm was versprochen, dass sich was ändern wird. Aber er sagt auch, du kannst darauf zählen, denn das ist keine Täuschung, auch wenn es länger dauert. Und wir sind oft in solchen Situationen, wo Gott schon was gesprochen hat zu uns und wir auch wissen, dass Gott dran ist, aber manchmal vergeht eine lange Zeit, manchmal sogar Jahre. Ich habe Sachen, die hat Gott mir schon vor ganz langer Zeit zugesagt und die Jahre gehen ins Land und ich sehe es nicht. Und jetzt könnte ich denken, das war eine Täuschung. Aber Gott täuscht uns nicht. Wenn Gott uns was zusagt, dann passiert das. Und zwar zu seiner Zeit und nicht zu der Zeit, wo ich denke, jetzt wäre es richtig. Und da gilt es einfach weiter dranbleiben im Vertrauen, im Glauben und im Aushalten. Manchmal müssen wir lange aushalten. Habakuk musste auch lange aushalten. Und ich denke, er war sehr in Bedrängnis zu der Zeit. Also Gott täuscht uns nicht. Wenn du nur diesen einen Satz heute Morgen dir merkst, dann hat diese Predigt schon, glaube ich, was in deinem Leben verändert. Wenn dir heute Morgen klar wird, dass alles, was Gott dir versprochen hat, real ist und passieren wird, auch wenn du es nicht siehst, dann hast du schon wirklich ganz viel Vertrauen dazugelernt. Und weiter gibt Gott auch dem Habakuk nochmal eine ganz wichtige Zusage, die auch uns allen gilt. Das ist im zweiten Kapitel, im vierten Vers, im zweiten Teil. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Das ist ganz bekannt, ne? Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Also nicht durch unsere Taten, durch das, was wir tun, erlangen wir das ewige Leben, sondern das sind die Früchte. Aber dadurch, dass wir Gott vertrauen, dass wir glauben, auch wenn wir nichts sehen, sind wir die Gerechten und dadurch haben wir ewiges Leben. Und sowas zeigt sich gerade in Krisensituationen, wie stark der Glaube ist, wie stark unser Glaubensfundament ist. Jetzt frag dich mal, ist dein Glaube stark genug, dass er durch schwere Zeiten durchträgt, die kommen können, die wir vielleicht jetzt noch gar nicht haben, aber Gott hat uns nicht versprochen, dass die nie eintreten. Also ist es doch heute gut, sein Fundament zu bauen und daran zu arbeiten, dass wir in schweren Zeiten, vielleicht kommen wir mal in Verfolgung hinein, vielleicht brechen wir alle unsere Sicherheiten weg, dass dann nicht unser Fundament in Jesus wegbricht, sondern dass wir heute schon dran bauen, dass das Fundament uns durchträgt. Und wie können wir das machen, unser Fundament bauen? Also zum einen finde ich immer wichtig, dass wir Schätze sammeln, geistliche Schätze sammeln, nicht materielle. Dass wir die Dinge, die wir mit Gott erlebt haben, festhalten irgendwo. Du kannst das in deinem Herzen speichern, du kannst ein Buch darüber führen. Ich kenne ganz viele, die haben wirklich so Erlebnisbücher, wo sie alles reinschreiben, was sie, wo Gott sich dazugestellt hat, wo Gott Wunder getan hat, wo Gott Zusagen eingehalten hat oder auch, was Gott schon versprochen hat. Aber es ist ganz wichtig, dass du das ganz tief in deinem Herzen reinschreibst, weil so ein Buch kann auch verloren gehen. Aber merk dir das, greif auf diese Schätze zurück und lern deinen Gott kennen. Denn im Daniel, auch ein kleiner Prophet, 11 steht, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich stark erweisen und dementsprechend handeln. Also nur wer Gott wirklich gut kennt, das heißt, wer sein wahres Wesen kennt, der wird in der Lage sein, Herausforderungen anzunehmen und stark zu bleiben im Glauben und ganz wichtig, entsprechend zu handeln. Das heißt, wir werden nicht ja, wie die Leute, die Gott nicht kennen, dass uns die Angst und die Not bestimmt, sondern wir werden handeln. Das heißt, wir sind nicht handlungsunfähig, sondern wir sind in der Lage, mit einem coolen, kühlen Kopf besonnen zu sein, verbunden durch den Heiligen Geist, gut zu handeln, also nicht irgendwie in Panik auszubrechen zum Beispiel. Oder in Überaktionismus, dass man meint, man müsste jetzt ganz viel tun. Oder was auch genauso passieren kann, dass jemand dann handlungsunfähig wird, so wie, welches Tier ist das? Ist das die Maus vor der Schlange oder genau, ne, die sich dann nicht mehr bewegt vor lauter Angst. Das kann also auch passieren. Aber wenn wir das Fundament in Jesus haben, dann sind wir besonnen und handlungsfähig. Also es gibt eigentlich keinen Weg daneben her, außer den Gott gut zu kennen. Und das geht damit dadurch, dass wir mit ihm viel Zeit verbringen, dass wir Gespräche mit ihm führen, Zwiegespräche, also nicht nur in der Hausgruppe übereinander mit Gott reden, sondern auch alleine mit Gott sprechen und auch hören. Es ist nicht nur, dass immer nur einer redet und Gott sein Herz ausschüttet, sondern genauso wichtig ist, dass man still wird und sich die Zeit nimmt, dass man trainiert, wie man Gottes Stimme hört, dass man wirklich wartet, dass Gott redet und Gott redet, wenn ihr mal ganz leise werdet, ihr hört seine Stimme. Genauso wichtig ist es, sein Wort zu kennen, um sein Wesen zu verstehen. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwie uns Leistung steigern oder durch die Dinge, die wir tun, was beweisen, sondern das Fundament wird dadurch gebaut, dass wir eine persönliche Beziehung haben. Auch nicht dadurch, dass wir alle Bücher schon gelesen haben, alle Predigten schon gehört haben oder alle christlichen Filme kennen, sondern die persönliche Beziehung ist es. Freundschaft muss gepflegt werden. Jeder, der Freunde hat, der weiß, wie wichtig das ist, dass man miteinander spricht, dass man sich anruft, sich trifft, Anteil nimmt an dem, was dem anderen gerade widerfährt, wo es ihm gut geht oder wo, wenn jemand krank ist, zum Beispiel, man geht ins Krankenhaus und besucht ihn, das ist Anteil nehmen. Und genau so eine Freundschaft haben wir mit Jesus. Das heißt, wir greifen nicht nur auf ihn zurück, wenn wir ihn brauchen. Ich habe eine Not, wo bist du? Komm und helf mir. Sondern wir fragen vielleicht, was denkst du gerade? Was geht in deinem Herzen vor? Was empfindest du? Also ich finde es total spannend, das am Habakuk zu beobachten. Und ich nehme mir das auch zum Vorbild. Und ganz interessant ist auch, was er sagt zu Gott, nachdem ihm klar geworden ist, welche Strafgerichte Gott senden wird. Das ist dann im letzten Kapitel, im dritten, auf 17 bis 19, also ganz am Ende. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern kein Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, also wenn alles nicht mehr ist, wenn der ganze Segen weg ist, wenn alles, wovon wir leben, wenn nicht mehr Nahrung mehr da ist, wenn nichts mehr in Ordnung ist, dann in 18 will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Also wenn alles wegbricht, wenn unser ganzes Leben dahinbricht, dann will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Herr, mein Heil. Und das ist eigentlich das Zentrum des ganzen Buches hier. Gott ist unser Heil, egal was passiert. Du bist und bleibst mein Gott. Also wie Daniel das auch schon sagte, als er in den Ofen geworfen wurde und eigentlich ja damit rechnen musste, dass er verbrennt. Und er war herausgefordert, er konnte seinem Gott abschwören und sagen, nein, ich bete das Standbild von Nebukadnezar an. Oder wenn er das nicht tut, sollte er in den Feuerofen kommen. Und er sagt, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, wir werden deine Götter niemals verehren. Das ist ein Glaubensfundament. Ne? Egal was passiert, ich werde meinem Gott niemals untreu werden. Und ich will mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Also Daniel, Habakuk und viele andere Glaubenshelden hier in diesem Power-Buch. Die wussten, dass Gott ihr Heil ist. Kommen sie um, so kommen sie um. Und eigentlich wir, ne, die wir zu Jesus gehören, wir können die gleiche Haltung haben. Es ist eigentlich egal, ob wir umkommen oder ob wir gerettet werden. Wenn wir gerettet werden, sind wir in Sicherheit. Und wenn wir umkommen und sterben, dann kommen wir zu Jesus in seine Herrlichkeit. Also können uns Umstände nichts mehr anhaben. Amen.